Es gibt an der Heidelberger Universitätsklinik, speziell dort an der HNO-Klinik, gibt es eine spezielle Sprechstunde freitags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Und das ist die Stimmzentrum-Sprechstunde. Da sieht man erstmal, dass es ein Stimmzentrum gibt und eine Sprechstunde. Nikolaus Bosch, Sie sind da der Oberarzt, der dafür zuständig ist. Was für Probleme kommen denn da, mit denen Sie sich beschäftigen müssen?
Ja, also wir haben Patienten unterschiedlicher Art. Wir haben zum einen organische Stimmveränderungen, Patienten, die sich mit Knötchen, mit Polypen, mit Veränderungen auf den Stimmlippen bei uns vorstellen. Die betreuen wir zum einen. Und die zweite große Gruppe sind die funktionellen Stimmstörungen. Das sind Patienten, die meistens ja, also beruflich ihre Stimme benötigen und hier immer wieder Probleme haben mit Stimmversagen beispielsweise, die aber auch im Gesang eingeschränkt sind, die Probleme haben in verschiedenen Stimmlagen, die Verspannungen aufweisen. Also wir bieten ein breites Spektrum an Patienten an, die wir untersuchen und bieten natürlich auch dementsprechende Therapie.
Professor Peter Plinkert ist der Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Heidelberg. Seit wann gibt es denn dieses Stimmzentrum?
Das Stimmzentrum haben wir etabliert vor 3 Jahren. Grund war, dass die HNO-Heilkunde ein sehr breit gefächertes Fach ist und der HNO-Arzt sich hier in diesem Bereich der Stimme, der Stimmrehabilitation spezialisieren muss, um gezielt auf die Fragestellungen beispielsweise von Musikern einzuwirken.
Können wir denken, dass die Behandlung oder der Umgang mit Musikern, seien es Sänger, seien es Redner, einigermaßen dankbar ist, weil man da immer interessante Biografien dann gleichzeitig auch miterlebt. Muss man nicht die Stimme als großes Ganzes sehen von verschiedenen Organen? Also der Laie denkt immer an Stimmbänder. Das allein ist es ja nicht.
Nein, das ist richtig. Also das wäre zu kurz gegriffen. Gerade bei der Stimme muss man den ganzen Menschen betrachten. Jetzt mal allgemein gesprochen, es versagt ja auch einmal die Stimme. Dann liegen oft auch Belastungssyndrome dahinter, Angst vor einem Auftritt, dass die Stimme versagt. Und in dem Moment hat man das Problem, dass die Stimme nicht in dem Maße kommt, wie man es gewohnt ist.
Also man sagt ja, mir hat es die Sprache verschlagen, das ist medizinisch durchaus unterfütterbar.
Ja, beispielsweise mit Lampenfieber. Lampenfieber gehört auch in die Behandlung eines Stimmzentrums, wie wir es hier an der HNO-Klinik etabliert haben. Aber es kann auch durch vermehrte Belastungen beispielsweise sein, wenn Sie eine CD-Aufnahme haben und Sie müssen längere Zeit singen, wird die Stimme überlastet, es kommt zu Schwellungen der Schleimhaut und damit zu Einbußen der Stimmqualität. Wir müssen also kontrollieren, welche Ursachen ist es wirklich? Ist es eher ein psychologischer Faktor? Liegt eine Refluxerkrankung vor? Refluxerkrankung, also Sodbrennen, Rückfluss von Magensäure nach oben in die Speiseröhre. Man kann, wenn man den Patienten klinisch untersucht, auch Schwellungen der Schleimhaut sehen, genau in dem Übergangsbereich zwischen der Speiseröhre und dem Kehlkopf, und zwar an der Grenzschicht. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Stimmstörungen mit verursacht sind durch einen Reflux. Also ein breit gefächertes Ursachenfeld, was abzuklopfen ist.
Herr Dr. Bosch, die berühmten Knötchen auf den Stimmbändern, hört man immer, ja, ich habe jetzt diese Knötchen, ich darf nicht mehr so viel reden. Denkt man vielleicht auch gleich an einen Tumor?
Ja, also Knötchen haben eigentlich nichts mit einem Tumor zu tun. Das muss man klar differenzieren. Knötchen sind so der Grenzbereich zwischen einer funktionellen und einer organischen Stimmproblematik. Knötchen sind erstmal Ausdruck einer falschen Stimmtechnik, einer Stimmüberlastung. Das hat man häufig nach einem starken Stimmeinsatz, nach einem sehr lautstärkeintensiven, nach einem sehr dynamischen Auftritt beispielsweise, kann sowas sich andeuten. Es ist aber so, dass diese Stimmknötchen, diese Phonationsvertickungen, wie wir sie nennen, erstmal mit Stimmübungsbehandlungen behandelt werden. Wir kontrollieren das Ganze meistens dann, hat es sich gebessert, macht man mit den Stimmübungen weiter und zeigt dem Patienten, wie er seine Stimme nicht überlastet, wie er sie effektiv einsetzen kann. Das ist das A und O. Und es gibt ganz, ganz seltene Fälle, wo man Phonationsvertickungen, wo man Stimmknötchen oder Schreiknötchen, wie man sie umgangssprachlich auch nennt, dann mal abtragen muss. Aber das ist wirklich eher selten.
Wann kommen denn überhaupt Operationen in diesem Bereich in Frage? Es gibt ja Krankheitsbilder, wo operiert werden muss.
Wenn es sich um einen onkologischen Fall handelt, das heißt, wenn der Verdacht auf eine Krebserkrankung beispielsweise vorliegt, dann hat man keine Wahl, da muss man nachgucken, da muss man eine Probe nehmen. Das steht außer Frage. Aber sehr viele Erkrankungen lassen sich erstmal durch eine Stimmbildung, durch eine Verbesserung der Stimmtechnik aus dem Weg räumen. Und natürlich gibt es am Ende immer den einen oder anderen, wo irgendwo wirklich ein strukturelles Problem auch der Stimmlippen oder des gesamten Stimmapparates vorliegt. Und in manchen Fällen hilft auch eine Operation, das muss man dazu sagen, ja.
Also Logopädie ist auch ganz groß geschrieben in diesem Bereich, wenn die Rehabilitation angeht, aber wahrscheinlich auch als Vorbeugung, denn viele Leute ruinieren ihre Stimme durch Unachtsamkeit oder warum auch immer.
Absolut, ja. Wobei Logopädie in dem Fall auch eine Therapie der Sprechstimme in erster Linie ist. Weil viele Patienten, die zu uns kommen, haben auch Probleme mit ihrer Singstimme primär und die Sprechstimme ist völlig unbeeinträchtigt. Und dann muss man differenzieren. Dann ist die Logopädie nicht immer die richtige Form der Therapie, sondern dann muss man so ein bisschen auch schauen, welche Stimmtechnik hat der Patient, welche Körperposition nimmt er ein, wo singt er, was singt er, wie sind die psychischen Gegebenheiten des Patienten. Das ist ein vielfältiges oder ein vielschichtiges Problem manchmal.
Also deshalb auch Spezialsprechstunde für diese Fälle. Ein Stimmnotfall, würde ich sagen, jemand muss auftreten, jemand muss singen, jemand muss eine Rede halten, aber kurz davor ist die Stimme weg. Jetzt mal nicht der Fall, dass durch ein psychisches Ereignis die Stimme weg ist, sondern vielleicht durch eine ganz starke Erkältung. Haben Sie da noch Möglichkeiten in der Hand, um den Auftritt, die Oper, alles zu retten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in der Akutsituation dem Sänger zu helfen. Wir sehen es öfter, beispielsweise im Rahmen einer CD-Aufnahme, wenn längere Zeit gesungen werden muss, über mehrere Stunden, ja über Tage, dass dann die Stimmqualität nachlässt. In dem Fall haben wir Möglichkeiten der Lokalbehandlung, ein lokales Kortikoid beispielsweise oder auch Inhalationen mit Adrenalinzusatz, sodass die Stimme wieder sich für den Auftritt verbessert.
Wird da das System Stimme vielleicht über Gebühr dann für diese 2 Stunden, die man dann bekommt, über Gebühr dann strapaziert, was vielleicht man nicht zu oft machen sollte?
Genau, also man sollte das nicht zu oft wiederholen, aber für diese Auftrittssituation, wenn ein besonderes Konzert ist oder eine besondere CD-Aufnahme beispielsweise, in diesen einzelnen Situationen darf man das schon machen.
Nun gibt es zum 3. Mal beim Heidelberger Frühling, beim Musikfestival, ein Stimmsymposium von Ihnen beiden, nehme ich an, ausgerichtet. An wen wenden Sie sich da? Wer soll da kommen? Das ist ja bundesweit, also man kann da kommen, ganz normal wie zu einem wissenschaftlichen Kongress.
Die Zielgruppe sind nicht Fachpersonal, natürlich kommt auch Fachpersonal, kommen HNO-Ärzte, aber insbesondere an Sänger, an Musiker, auch an Berufen wie beispielsweise Logopäden, Logopädinnen, Sprachtherapeuten. Also schon ein breites Spektrum. Und es kommen, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, häufig auch interessierte Laien, die interessiert sind, wie funktioniert die Stimme, wie ist die Anatomie, die Physiologie des Sprechens und des Singens. Die Veranstaltung ist so geplant, dass es keine Vorträge gibt, nur für Fachpersonal.
Und interessant wird ja auch sein, wenn jemand mit der tiefsten vorstellbaren Stimme, nämlich Bass, Bariton auf jemanden trifft, der die höchste vorstellbare Stimme hat, jetzt nicht Sopran, aber Countertenor, also 2 Sänger, Quasthoff und Terry Way. Was werden die machen? Werden die ein Wettsingen veranstalten?
Nein, die werden kein Wettsingen veranstalten. Terry Way wird einen Vortrag halten über seine Dissertationsarbeit, ja, der Unterschied zwischen einem Tenor und einem Countertenor. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf.
Wird er hier promoviert in der HNO in Heidelberg?
Nein, das macht er in Österreich. Aber er wird höchstwahrscheinlich, das müssen wir aber noch miteinander besprechen, werden wir eine Live-Endoskopie durchführen und seine Stimmtechnik nicht nur von außen beurteilen können, sondern auch über ein kleines Endoskop, über die Nase. um dann seine Stimmlippen und seinen ganzen Vokaltrakt quasi in Aktion sehen zu können. Das ist geplant, aber das muss ich noch unter Vorbehalt sagen.
Haben Countertenöre denn eine andere Struktur des Stimmapparats beispielsweise?
Sie würden es wahrscheinlich kaum unterscheiden können, wenn Sie ohne Ton den reinen Kehlkopf sehen würden. Es ist die reine Stimmtechnik, es ist die Art, wie sie sich bewegen. Der Kehlkopf ist anatomisch völlig identisch mit dem eines normalen Tenors oder auch eines Baritons. Ja, das kann man eigentlich kaum unterscheiden. Es ist eine geringe Längendifferenz der Stimmlippen erkennbar, aber es ist vor allen Dingen die Stimmtechnik.
Herr Plinker, zum Schluss noch die Frage. Mit zunehmendem Alter wird die Stimme ja, verliert sie ihre Schönheit. Muss nicht sein, aber ist oft so. Sie wird kratziger, sie wird tiefer, sie wird weniger modulationsfähig. Woran liegt denn das? Was passiert da im Kehlkopf?
So, dass insgesamt die Muskulatur sich verändert. Man beobachtet es ja mit zunehmendem Alter, dass sich die Muskulatur am ganzen Körper verändert. Und damit verändert sich auch die Muskulatur im Bereich des Kehlkopfes, sprich den Stimmlippen. Die Stimmlippen ist ja so ein Muskel. Und mit dem Alter wird der Muskel etwas weniger kräftig, er erschlafft etwas. Ein gutes Beispiel ist, wo man es verdeutlichen kann, wenn man über eine längere Zeit schwer erkrankt ist, vielleicht sogar auf Intensivstation lag, in dem Moment ist man erschöpft, man ist nicht mehr so beweglich, aber die Stimme hat auch nachgelassen an Kraft. Und diese Kraft kann man wieder erreichen durch das Training. Und damit komme ich natürlich auch auf die Antwort Ihrer Frage, was kann ich tun, um das vielleicht ein bisschen herauszuzögern? Trainieren. Logopädisch, sprachtherapeutisch kann man die Kräftigung des Musculus vocalis, also des Stimmmuskels, herbeiführen. In speziellen Fällen haben wir sogar die Möglichkeit, mit einem kleinen Eingriff die Stimmlippen etwas wieder zu kräftigen. Man führt eine sogenannte Stimmlippen-Augmentation durch.
Also Verbesserung. Ja. Also singen morgens im Bad reicht dann nicht?
Nein, es sollte schon unter Anleitung ein Training sein, dass man Übungsbehandlungen dargestellt bekommt, die man dann allein im Bad dann auch mal trainieren kann. Aber man sollte nicht einfach anfangen zu singen, ohne vorher die entsprechenden Anleitungen zu bekommen.
Und wahrscheinlich gar nicht zu schmettern.
Das ist falsch. Vorhin hat Herr Busch ja gesagt, Schreiknötchen, das ist genau das Problem. Wir haben ja oftmals Kinder, die ganz laut schreien, einfach weil die Stimme fehlbelastet wird, weil man zu laut lospolt. Also schreien ist nicht gut, leise sprechen, nicht flüstern, aber leise sprechen. Das ist das Korrekte. Oder leiser singen.